Hallo und herzlich willkommen zur Die Motive Podcastbox, einer Erweiterung des Die Motive Podcasts. Die Podcastbox ist eine echte Box, in der alles enthalten ist, was es für eine Podcastaufnahme benötigt. Die Idee ist einfach. Wer die Podcastbox bekommt, kann den oder die Gesprächspartnerin für die nächste Episode einfach selber auswählen. Dafür müssen die Künstlerin oder der Künstler die Box nach der Aufnahme nur weiterschicken. Mein Name ist Alexander Hagmann und meine heutige Gesprächspartnerin kannte ich vor der Aufnahme im besten Fall noch nicht. Hallo Thekla.
Hallo.
Da das natürlich eigentlich ja so gedacht ist, dass ich nichts weiß, ich weiß natürlich ein bisschen was, stellst du dich jetzt einmal vor, wer du bist und was du machst?
Ja, mein Name ist Thekla Ehling. Ich bin Fotografin. Ich bin in verschiedensten Richtungen unterwegs. Ich arbeite für Magazine. Ich mache freie Projekte. Ich bin in der Lehre und ich organisiere Fotofestivals.
Oha, das ist aber, ich organisiere Fotofestivals. Welche?
Ich habe jetzt gerade mit der Fotoszene, mit Inga Schneider und Nina Poppe, die letzten 2 Jahre das Next Festival für die junge Fotoszene mitentwickelt und ins Leben gerufen. Das richtet sich an Kinder und Jugendliche und ist das Erste, was es eigentlich in Deutschland gibt.
Mhm. Das ist so ein bisschen dazugewachsen.
Genau. Und ganz bewusst gewählt, weil es einfach keines wirklich an Kinder und Jugendliches gerichtetes und für Kinder und Jugendliche ausgerichtetes Fotofestival gibt. Wir haben als Kooperation eben den die Kamerakinder in Köln, den die SK-Stiftung, den Deutschen Jugendfotopreis und wir sind halt eine Community, die sich eben um dieses Thema eben beziehungsweise das Festival ins Leben gerufen haben. Wir haben das damals in einem Aufschlag gemacht mit Kindern und Jugendlichen und haben die halt gefragt, was sie sich so wünschen und in welche Richtung das gehen kann. Und so haben wir das gemacht.
Okay, aber ihr hattet das ja wahrscheinlich schon für letztes Jahr.
Genau, das sollte eigentlich in der Kartause stattfinden. Dann gab es einen Aufschlag in der SK-Stiftung letztes Jahr im September für einen Tag mit Masken, aber eigentlich sollte das in der Kartause in Köln halt auf dem Festivalgelände sein und mit ganz vielen Jugendlichen und Positionen aus allen möglichen Richtungen und Workshops und dazu konnte es leider nicht kommen. Jetzt gibt's wahrscheinlich es gab's jetzt online parallel zur Fotoszene und das ist auch schon ganz spannend und die Workshops-Ergebnisse werden jetzt, so wie es aussieht, im August, Mitte August nochmal gezeigt. So, wahrscheinlich um den 19. herum.
Und, ja, okay.
Genau.
Du hast auch studiert, ne? Ich glaube, du hast auch in Dortmund studiert, ne?
Ja, ich habe auch in Dortmund studiert, genau.
Ja, wir haben alle in Dortmund studiert.
Alle fast in Dortmund studiert, genau. Hab da Anfang der 90er Jahre studiert und bin dann von da aus quasi ein wenig in die Welt gewandert.
Okay, aber was hast du denn vor dem Studium gemacht? War das direkt Abi-Studium?
Ich habe gar nicht Abi gemacht. Ich habe eine Lehre angefangen als Buchbinderin. Ich hatte immer als Kind 2 Wünsche. Ich wollte entweder Buchbinderin werden oder Fotografin. Ich hatte in der Schule 2 Praktika gemacht. Ich fand diese beiden Berufe super. Und da es damals keine Lehrstelle als Fotografin gab und ich eine Lehrstelle als Buchbinderin gekriegt habe, habe ich dies angefangen. Leider war der Betrieb nicht wirklich sehr nett. Habe ich dann aufgehört, habe mein Fachabi nachgemacht und habe dann mich beworben für Fotografie. Genau.
Hast du schon damals, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, gab es einen Grund, warum du gesagt hast, Buchbinderei und Fotografie?
Also es gab 2 Sachen. Also irgendwie fand ich Bücher, also das Handwerk immer eigentlich sehr, sehr interessant. Und habe immer gerne früher auch einfach gebastelt und gemacht und getan. Und mein Vater war sehr passionierter Fotograf. Und wir hatten halt immer Kameras zu Hause. Und ich konnte hingehen und konnte sagen, Papa, stell mir mal Zeit und Blende ein. Und dann irgendwann war es sehr lustig, weil meine Schwester dann irgendwann Fotos abholte und meinte, oh, der Papa hat wieder so schöne Fotos gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, habe ich gemacht. Und dann war es halt irgendwie.
Okay, weißt du noch, was du da, womit du dich da beschäftigt hast? Gab es da schon so eine Idee von Fotografie oder war das jetzt ganz salopp gesagt so Knipserei?
Nee, ich bin so rumgegangen und habe versucht, schöne Sachen zu finden. Ich habe tatsächlich Schwäne fotografiert, der totale Klassiker. Ja, okay. Und ich bin habe aber auch sehr viel mit so Mikro- oder Makro-Optiken gearbeitet, bin immer so ein bisschen in die Sachen reingekrochen. Das fand ich damals extrem spannend. Oder hab Ratten auf Kuchen fotografiert oder irgendwie sowas.
Okay, also du hattest aber schon eine Vorstellung von dem, was du fotografieren willst, ne? Also, okay, und dann hast du so auch deine Mappe bestückt und bist damit nach Dortmund, oder?
Ich habe meine Mappe bestückt. Ich war in einem Fotostudio. Ich musste dann mein Fachabi machen und habe dann in einem Fotostudio gearbeitet, was ein Haus voller kreativer Menschen war. Und da konnte ich schalten und walten, konnte das ganze Studio benutzen, habe dann von Bandfotos über inszenierte Fotografie in der Dunkelkammer gearbeitet, eigentlich alles gemacht und habe dann meine Mappe gemacht. Gottfried Jäger hat dann damals zu mir gesagt, ich glaube, Sie müssen noch ein bisschen warten.
Ja. Echt?
Und dann habe ich aber, dann habe ich es aber wieder erwarten doch geschafft, seiner Angabe nach, und habe dann, dadurch, dass ich nicht so ein gutes Fachabi gemacht hatte, musste ich ganz lange warten. Hätte ich 4 Jahre lang, also ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, hätte dann 4 Jahre warten müssen, weil ein NC damals auf dem Studium war. Und ich habe ich aber nicht eingesehen. Habe dann ein Jahr Gasthörerschaft in Bielefeld gemacht. Und war auch so ein lusteres Trüppchen damals, wie Martin Zitzlöff oder Thomas Selig oder Katharina Bosse, die schwirrten da alle rum. Und das war sehr, sehr nett und die haben tolle Sachen damals gemacht. Und dann wollte ich aber natürlich aus Bielefeld weg, weil ich da ja geboren bin und dachte, ich gehe.
Du bist in Bielefeld geboren?
Genau.
Ach so,
und hatte dann einen Anschluss eben an diese FH und dann dachte ich, nee, und wenn ich da jetzt Gasthörerschaft mache und niemand mich fragt, ob ich jetzt einen regulären Studienplatz habe, dann kann ich das ja auch woanders machen, und habe meine Sachen gepackt und bin dann nach Dortmund gegangen, ohne einen Studienplatz zu haben, und habe mich dann da in die Seminare gesetzt und habe angefangen zu studieren.
Ah, und wie war das? Wie fandst du das? Wie war das damals? Also bei mir ist ja nicht ganz so lange.
So lange, also. Naja. Nein, ach, das war ganz lustig, weil Gisela Scheidler damals dann, also ich dachte, das merkt keiner, und ungefähr die erste Frage war dann in einem Seminar von Gisela Scheidler, wer von euch hat denn hier einen amtlichen Studienplatz? Und dann ging, oder wer keinen amtlichen Studienplatz hat, und dann gingen 2 Finger hoch, der andere war ein Kommilitone, der hatte noch nicht mal die Aufnahmeprüfung gemacht, und irgendwie durften wir dann bleiben. Das war ganz nett.
Hä?
Ja, das war echt, das war echt lustig. Also wir sind nicht hochkantig rausgeflogen, sondern es wurde so ein bisschen mit wurde geduldet, und dann habe ich durch totales Glück damals über das Losverfahren Studienplatz für Grafikdesign gekriegt in der FH Dortmund, habe mich dann umgeschrieben und habe dann endlich als reguläre Fotostudentin angefangen.
Wahnsinn, wie man sich da so reinsneaken kann über Umwege. Das funktioniert. Es funktionierte bis vor ein paar Jahren, glaube ich, auch noch, dass viele über den Umweg Bielefeld in Dortmund studiert haben.
Du konntest damals mit der Aufnahmeprüfung dich überall halt eben an den ganzen FHs bewerben. Das war überhaupt kein Problem. Deshalb.
Ja, da hatten die Bielefelder den Ruf, so eine Schleuse zu sein. Also bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich auch geändert jetzt.
Genau.
Und wie lange hast du studiert? Bis wann?
Ich habe bis 96 studiert.
Bis also 96. Okay. Und danach bist du bist du danach dann direkt raus und Fotografin und los geht's?
Ich bin dann, als ich alle meine Scheine fertig hatte, bin ich dann ins Berlin der Anfang der 90er Jahre gezogen, was natürlich eine sehr spannende Zeit war, und habe da eine sehr spannende, aber auch sehr karge und ärmliche Zeit. Also es gab keine Infrastruktur in Berlin. Es war irgendwie, man hat sich die ganze Zeit irgendwie eigentlich gefragt, wie kann das nur funktionieren? Wie kann man da Geld mitmachen? Und wie soll das überhaupt gehen mit dem Überleben? Und habe da meine Diplomarbeit gemacht über Jugendclubs in Berlin und Köln. Mhm. Und
in Berlin und Köln oder in Berlin-Neukölln?
Berlin und Köln tatsächlich. Mhm. Ich hatte mich damals verliebt in einen Kölner und ja. Und habe dann mein Diplom gemacht und habe dann zwischen diesen beiden Städten gependelt, bin zwischen diese beiden Städten gependelt und Moment, die Frage, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Also es ging, das Diplom gemacht, dann bin ich in Urlaub gefahren und bin quasi als Mutter wiedergekommen und dann waren alle
oh, Pläne. Als Mutter zurück aus dem genau. Urlaub.
Und
aber du warst ja keine 9 Monate
nein,
im Urlaub.
Nein,
also du bist,
aber
schwanger zurückgekommen.
Ja. Dann wurden alle Pläne halt über den Haufen geworfen. Also von wegen, wie geht's so weiter? Da waren erstmal ein paar andere Sachen eben oben auf. Und das war ganz spannend, weil ich hatte mir das natürlich vorgestellt, dass ich als Fotojournalistin und durch die Welt reise und aufregende Sachen machen. Und das haben auch all meine Kommilitonen getan. Und ich saß dann mit einem kleinen Kind zu Hause und habe mir das von weiter angeguckt. Und war so ein bisschen zweigeteilt in der Brust, dachte so, schade, aber auch, ey, super, es funktioniert. Also es geht, weil ich damals eigentlich nicht geglaubt habe, dass man jemals als Fotografin irgendwie Geld verdienen kann und davon, man war so ein bisschen halt auch in den 90ern. Ich hatte zwar einen ganz, ganz tollen Lehrer, den Arno Fischer, und habe wahnsinnig viel von dem gelernt, aber das hat sich erst später rausgestellt, was ich eigentlich alles von dem gelernt habe. Und ich war so ein bisschen verloren, auch so nach dem Studium, und dachte so, hä, wie geht denn das eigentlich alles?
Ja, das ist, ich glaube, da gehörst du zu der großen Masse an Fotostudenten, denen
genau.
das genauso geht, die nach dem Studium nicht wissen, wohin. Und 10 Jahre später merken, ich habe ja doch irgendwas gelernt. Also irgendwie kommt es doch alles aus dem Studium.
Genau. Also es ist halt diese Beschäftigung, und ich glaube, es ist einfach auch dieser Willen und diese Lust weiterzumachen. Das ist einfach die Antriebsfeder. Und ich fand es damals ganz interessant, weil sich das relativ schnell rausgestellt hat, wer einfach da weitermachen will oder auch Lust hat, diesen etwas unsicheren Weg zu gehen, und wer halt nicht. Und alle sind irgendwie untergekommen. Also haben dann manchmal ganz, ganz andere Sachen gemacht, aber bis jetzt haben eigentlich irgendwie alle überlebt.
Ja, also wieso auch nicht? Also irgendeinen Weg findet man immer, und dafür leben wir ja nun mal glücklicherweise auch in einem Staat, der das Schlimmste auch abfedern könnte.
Definitiv.
Also, ne, so viel Glück muss man dann auch haben. Ne? Ich glaube, es gibt Länder, wo man nach einem Fotografiestudium, wenn es gar nicht läuft, auch nichts mehr in der Hand hat.
Genau.
Das soll es wohl auch geben.
Das soll es auch geben, und da sind wir natürlich total privilegiert, und dass wir halt eben uns auch mit Jobs und sonst was eben durchbeißen können und weiter daran glauben und so. Und
ja, andererseits, manchmal, das hat man ja selber die Phasen, wo man dachte, hä, was mache ich hier überhaupt? Das läuft ja gar nicht. Das ist dann weniger diese pure Existenzangst, die auch manchmal vorkommt, als wenn ich mich mit Leuten unterhalte, war es ganz oft eher so, dass sie dann hinter vorgehaltener Hand sagen, es war eher das Ego am Ende, was total das Ego-Problem, dieses, ich habe doch jetzt studiert und eigentlich müsste ich damit jetzt Geld verdienen, aber muss irgendwas machen, um mich über Wasser zu halten. Bin ich nicht gut genug oder mache ich alles falsch? Das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem, auch wenn es jetzt existenzmäßig ein Luxusproblem ist eigentlich, wenn es nur das eigene Ego ist.
Das stimmt. Also das ist natürlich, ich fand es immer so ein bisschen zweigespalten. Ich habe da studiert, ich musste doch jetzt Geld mit verdienen. Habe dann eben wirklich auch versucht, immer die Sachen zu finden, wo ich das mache. Also ich habe selten dann danach, also ich habe während des Studiums ziemlich viel gejobbt, aber danach eigentlich eben wirklich eigentlich nie mehr. Also habe dann immer irgendwie von der Fotografie gelebt und habe dann da einfach die unterschiedlichsten Sachen, habe mich dann immer so treiben lassen und habe immer geguckt, wo kann ich hingehen, wo habe ich vor allen Dingen Lust. Also ich habe immer erst das ausprobiert oder immer da angeklopft, wo ich gedacht habe, boah, da habe ich total Lust zu und das möchte ich gerne machen. Und wenn das nicht geklappt hat, aber meistens hat es dann doch irgendwie geklappt, habe dann versucht, andere Wege zu wählen.
Und nach der Geburt deiner Tochter oder
meiner Tochter.
Sohn, Tochter, hast du weitergearbeitet oder war da erstmal, weil das ja immer die große Angst bei vielen Frauen ist, Kind gleich Karriereende.
Genau.
Um das jetzt mal so richtig platt, ne? Also das ist ja das, was immer mal wieder erzählt wird, nee, mit Kind, das kannst du vergessen.
Genau, das ist halt eben wirklich ein weites und auch echt sehr schwieriges oder interessantes Thema. Schwierig würde ich mal nicht sagen. Es gibt halt so viele Faktoren, die eben dazu beitragen. Es ist einerseits, also brauchst du ein paar Grundsachen. Es ist genau das, also das war ganz interessant. Mein damaliger Lehrer Arno Fischer hat halt zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, ja Arno, ich bin schwanger, hat er gesagt, ja herzlichen Glückwunsch, aber Thekla, bitte, tu mir einen Gefallen und hör nicht auf zu fotografieren. Weil er hätte schon so viele gute Fotografinnen gesehen, die Kinder gekriegt haben und die dann einfach alles irgendwie hinten dran gehängt haben. Das war immer so mein Mantra und letztendlich gibt es auch natürlich Umstände, die das begünstigen müssen. Der Vater und jetzige Mann und immer noch mein Mann ist halt eben Lehrer und das hat es natürlich total erleichtert, das zu machen. Es gibt Schulferien, der konnte früh zu Hause sein, ich konnte eigentlich von vornherein einfach verlässlich irgendwas zusagen und es war halt möglich und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich halt einen Mann gehabt hätte, der 9-to-5 oder
in der Bank arbeitet. Bank
oder irgendwie in einer Werbeagentur oder keine Ahnung, von morgens bis abends. Das hätte sich wirklich schwieriger gestaltet. Und da ist es halt...
Hätte halt Teilzeit arbeiten
müssen. Genau. Aber das war damals, das ist ja heute schon so schwierig, wenn du mit jungen Paaren sprichst. Mhm. Also ich unterhalte mich immer viele Menschen, die halt später Kinder gekriegt haben und dieser Kampf. Also auch nochmal ein Appell, man sollte es auf jeden Fall nicht deswegen nicht machen, Kinder kriegen, weil ein Weg findet sich einfach immer. Und wenn man, weil ich kenne auch so viele, gerade Frauen, die dann gesagt haben, das kann ich mir nicht leisten und das hinterher wirklich da ordentlich mit zu tun haben, dass sie es nicht getan haben.
Naja, dieses, das kann ich mir nicht leisten, liegt ja dann auch am ehesten daran, dass man sich das A nicht zutraut oder B, der Partner einfach anscheinend da nicht auch einen Teil seiner Verantwortung tragen möchte.
Das stimmt.
Weil am Ende sind es zwei Personen. Genau. Im besten Fall hast du zwei Personen und dann im besten Fall teilt man sich das 50-50. Genau.
Und ich meine, die ganzen Sachen sind halt jetzt eben schon einfach, es ist immer noch viel, viel zu wenig, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ich kenne auch so viele zwei freiberufliche Paare, die das gut hingekriegt haben. Also es gab halt einen Struggle, es gibt halt Entscheidungen zu treffen, aber ich denke, wenn man wirklich miteinander zusammen überlegt, also wer ist jetzt dran, wer kann was machen, sich äußert, wer hat welche Wünsche und zusammen überlegt, wie man die umsetzen kann, dann ist es durchaus möglich und gut möglich. Mhm. Und es macht viel Spaß.
Ja, und also ich weiß ja so ein bisschen was. So ein bisschen. Und zwar... Das erste Mal, dass mir dein Name aufgefallen ist, das ist über Bekannte, die wir beide kennen, ne? Gemeinsame Bekannte. Und dann über das Buch, was du damals gemacht hast. War das dein erstes Buch bei Kera? Wie hieß das?
Sommerherz, genau.
Und da ging es nämlich auch um deine Kinder, genau. Oder?
Ich habe nämlich damals die Zeit genutzt, das war, als alle halt, wie gesagt, in der Weltgeschichte rumgereist sind, hatte ich halt auch so ein bisschen den Vorteil, ich war natürlich versorgt, eben natürlich durch meinen Mann und konnte arbeiten. Also ich meine, ich habe danach irgendwie, das war das Kind ein Jahr, ich bin eigentlich relativ schnell halt immer wieder auf die Piste gegangen und habe fotografiert und hatte immer eine Dunkelkammer. Also ich habe immer irgendwie kontinuierlich in dem Rahmen weitergemacht, in dem es ging. Und ich habe dann angefangen eben, als die Kinder so weit waren, als ich so selbst meine erste Erinnerung hatte, angefangen irgendwie Fotos zu machen, die quasi wie so ein Flashback waren. Also ich habe Situationen, die immer wieder aufgetaucht sind, wo ich gedacht habe, ah, das kenne ich. Also ich habe einfach ein Buch gemacht zum Thema Kindheit und Erinnerung, habe da eben Situationen fotografiert, die mich an meine eigene Kindheit erinnern und habe dann später das in Paaren und Diptychen und Einzelbildern halt zusammengestellt. Und konnte sehr frei arbeiten. Das war halt einfach natürlich, konnte das, was ich im Studium gelernt habe, ich war halt nicht unterm Druck eben weiter jetzt mich an irgendwelche Redaktionen oder irgendwelche Vorstellungen von Bildredaktionen zu halten, die gerade vielleicht dann en vogue waren und in denen man denkt, irgendwie, oh, so muss ich fotografieren, um Erfolg zu haben, sondern konnte eigentlich weiter an meiner eigenen Bildsprache arbeiten. Und als das Bild dann, als das Buch dann eben 2007/2008 erschienen ist, hat mir das komplett den Markt geöffnet. Also es lag dann irgendwie bei ganz vielen Bildredaktionen und alle wollten dann von mir, dass ich genau so fotografiere wie in dem Buch.
Ja, und das hast du, glaube ich, auch gemacht, oder?
Genau.
Oder?
Viel.
Wo und? ja, genau. Das ist also das war, glaube ich, auch so der Moment, wo das erste Mal dein Name auftaucht. Ich glaube, das war sogar noch während des Studiums, dass dieses Buch irgendwie plötzlich auf Tischen lag und man sich das angeguckt hat. Und dann warst du auch bei Reviews dabei und so. Das sind so meine Erinnerungen an Thekla Ehling. und da, du hast danach aber noch ein Buch bei Kera gemacht, glaube ich,
das
oder?
Das vergiss mal nicht.
War das was ähnlich?
Das war letztendlich irgendwie ein Tagebuch an meinen oder ein kleines Skizzenbuch für meinen Lehrer, heißgeliebten Lehrer Arno Fischer, dem ich, wie gesagt, viel zu verdanken habe. Als ich dann in die Welt gegangen bin und fotografieren konnte, also mit dem Sommerherz irgendwie ging es wirklich toll los mit ganz vielen Aufträgen, Ausstellungen weltweit eben und dann bin ich halt so durch die Gegend getingelt und konnte, war in tollen Ländern und an tollen Orten und habe dann eben neben allen Jobs halt meine Fotografie weiter betrieben, bin dann halt eben oder habe Nebenprodukte, die eben für das Editorial nicht möglich waren, halt eben verwendet und habe angefangen, Triptychen zu bilden und habe so ein 10x15 großes Buch in der Box gemacht, irgendwie mit Texten von David Almond, einem schottischen Kinderbuchautor, der eine Geschichte über ein Mädchen Mina geschrieben hat, die immer im Baum sitzt und habe diese Texte und die Bilder halt miteinander kombiniert und habe, ja, wie gesagt, so eine Art Skizzenbuch gemacht mit nur 600 handgebastelten Boxen und habe das so in die Welt gegeben. Und das ist ganz interessant, dadurch, dass ich damals nur eine Auflage von 500 gemacht hatte, war dieses Buch irgendwie sehr schnell ausverkauft. Ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Ausstellungen damit, also ganz im Gegensatz zum Sommerherz. Und das war dann so ein bisschen, das war so, fupp, war es weg.
Genau. Okay, hast du noch welche?
10.
Oh, genau. Okay, also die bleiben aber auch erstmal bei dir.
Die bleiben bei mir, genau.
Ja, okay. Bei dem Sommerherz, da ist jetzt natürlich, also ich, das ist eine ganz konkrete Frage, falls hier Fotografiestudierende zuhören, die sollen jetzt mal die Ohren aufmachen. Wie schafft man es, wenn man selber ja noch gar nicht wirklich sich was erarbeitet hat nach dem Studium, also keinen größeren Namen hat, noch keine, nicht viel gemacht hat, eine solche Arbeit bei Kera zu platzieren? Ich meine, es war noch ein bisschen andere Zeit, aber du wirst ja wahrscheinlich auch selber gezahlt haben, oder?
Genau. Es war, die Geschichte fing halt anders an, also darum die Buchbinderlehre. Ich habe damals, um das zu präsentieren, und ich wusste noch gar nicht damals wo, ich will ein Buch machen, weil ich immer schon viel in Büchern gedacht habe und auch während des Studiums immer irgendwie meine eigenen Bücher halt gebunden habe, habe ich gesagt, ich bind jetzt einfach mal ein fotokopiertes Buch, also habe einfach nur Farbkopien gemacht, habe das editiert mit damals Sandra Stein zusammen und habe es zusammengestellt, habe es dann gebunden, habe ein Cover gestaltet, alles eigentlich so weit fertig macht, wie man das mit so einem Dummy so macht und bin dann in den Buchladen meines Vertrauens gegangen und das war damals halt Markus Schaden, das war Schadenbuchhandlung und das war sehr lustig, weil ich hatte mit ihm einen Termin gemacht, wir kannten uns eben als Kundin und Verkäufer. Und dann hatte das Buch in der Tasche und er stand rauchend in der Tür und hat gesagt, ah, haben wir einen Termin? Ja, wir haben einen Termin. Ja, gut, okay, komm rein. Dann habe ich ihm das Buch gezeigt und er guckte so und das hast du selber gemacht? Ah ja, okay. Sebastian, komm mal her, guck dir das mal an. Dann kam Sebastian Hau noch dazu und dann haben sie sich das angeguckt und fanden das gut Und dann meinte er so, ah, das hast du selber gemacht, okay, kannst davon auch 150 Stück machen? Und ich so, ich glaube, ja, klar, kriege ich irgendwie hin. Keine Ahnung wie, aber wird schon gehen. Und dann haben wir am Titel gefeilt und haben eine Sonderedition von 150 Stück gemacht. Also wirklich, ich bin in den Copyladen gegangen und habe 150 Bücher kopiert, habe dann mit der Buchbinderei meines Vertrauens zusammengearbeitet. Ich war auch gar nicht mehr so jung, aber der Buchbinder Bruno Mensch hat damals zu mir gesagt, irgendwie, zu dem ich immer gegangen bin und meine Materialien geholt habe, hat dann gesagt, ach, Frau Ehling, junge Fotografen muss man doch unterstützen. Ich mache Ihnen die ersten 10 umsonst. Und oh, dann, cool. Wir haben immer so ein Print of Demand gemacht eben und hatten dann 10 Bücher fertig. Die hat Markus damals mit zur Paris Photo genommen und die waren in 2 Tagen ausverkauft. Und da kriegte ich nur einen Anruf irgendwie von der Paris Photo, du musst mehr produzieren, das läuft super, hatten Sondereditionen gemacht. Und dann hat Markus damals eben meine ganzen Bücher, immer, das war natürlich der beste Stand, hat die also mit nach Aal genommen. Ich war dann eingeladen eben zum Festival in Aal, eben fürs Vent Off, hatten die mich gezeigt und ich bin dann natürlich überall hingefahren und stand dann, also Paris Photo bin ich damals nicht mitgefahren, weil es irgendwie nicht ging, aber dann war ich halt auf all diesen ganzen Messen. Und Kera, um auf Kera zurückgekommen, die waren dann eben auch auf den Fototagen in Kassel und da hatte Klaus dieses Buch gesehen. Fand es gut. Und nebenher, was auch sehr, sehr lustig war, ich bin dann mit Markus zum ersten Fotofestival nach New York geflogen. Also alles wirklich mit knapper Kasse und irgendwie unterkommen und sich vom Munde abgespart irgendwie möglich gemacht, darüber zu fliegen. Und da habe ich damals Jessica Backhaus getroffen. Und ich war gerade schon wieder auf dem Weg irgendwie zum Flughafen und alle haben immer gesagt, du musst mal Jessica kennenlernen. Und dann sind wir, war ich gerade auf dem Weg irgendwie, um mich zu verabschieden. Und dann stand dann so eine blonde Frau neben und mir hat gesagt, bist du Thekla? Ich habe gerade ein Buch gekauft und ganz toll. Und ich bin jetzt demnächst bei Kera wieder und ich finde das so toll und ich zeig dem das und der muss das unbedingt drucken und ich so, ja, finde ich super.
Und was soll man dann noch sagen?
Und dann haben wir uns verabredet, dass ich nach Heidelberg komme und sie hat bei Klaus parallel, indem er das in Kassel gesehen hat, eben gesagt, triff mal Thekla und dann bin ich nach Heidelberg gefahren und habe dann mit ihm gesprochen und es war dann relativ schnell klar, dass wir das machen. Und natürlich, wie du sagst, Batzen Geld. Also ich habe mit ihm damals einen ganz guten Vertrag ausgehandelt, aber es war immer noch wirklich eine Stange Geld. Ich glaube, sowas wie 9.000 Euro damals vielleicht um den Dreh. Aber ich habe dann gesagt, ich habe einfach in mich investiert. Ich habe das war einfach ganz klar zu sagen, ich nehme jetzt dieses Geld in die Hand und macht das als meine Visitenkarte. Parallel eben, ich war dann sehr aktiv, habe dann Galeristen getroffen, bin dann eben auch zu Robert Murat gekommen in die Galerie und habe mit dem 2 ganz tolle Ausstellungen gemacht. Ein wunderbarer Mensch und Galerist. Und dann, wie gesagt, dann ging das halt eben so alles so seinen Lauf. Und ich habe viel Aufmerksamkeit gekriegt, so dass ich später das Geld durch die ganzen Jobs natürlich einfach mehr als reingekriegt habe.
Ja, okay. Hast du an dem Buch konkret verdient? Also war es so, dass sich das direkt rentiert hat? Also jetzt nehmen wir mal nicht den Umweg über die PR, die das Ganze bringt und die Aufmerksamkeit, sondern eher, okay, pro Buchverkauf hast du 20 Cent bekommen, meinetwegen. einfach mal ins Blaue.
Also am Sommerherz habe ich, glaube ich, nicht wirklich verdient. Was dann hinter einem guten Einkommen war tatsächlich, das vergisst man nicht. Dadurch, dass es schnell, da habe ich richtig dran verdient. Genau, das war dann die zweite, also die Auflage von vergiss man nicht, da habe ich wirklich das Geld dann dafür gekriegt.
Da rollte der Rubel.
Der Rubel, genau.
Naja, es ist ja immer so, man hat während des Fotografiestudiums denkt man immer, hey, ich mache ein Buch und dann verkaufe ich das und dann verdient man damit Geld. Und egal wie viele Leute einem sagen, nein, das geht nicht, man glaubt da erst, man glaubt da so lange dran, bis man es selber macht und merkt, okay, das geht ja wirklich nicht.
Genau.
Das ist tatsächlich eine sehr teure Visitenkarte.
Genau, aber also für mich in meinem Fall war es einfach damals die lohnende, also war letztendlich also Türöffner, also der schönste Auftrag, den ich darüber gekriegt habe, Torben Eskeroth, auch ein Fotograf bei Kera und dänischer Fotograf, der war damals Bildredakteur bei Daylight and Architecture und die machen so eine ganz hochwertige Architekturzeitschrift und die laden halt immer, also die haben auch Joachim Eskilsen und noch ganz viele andere Fotografen eingeladen, um für die halt zu fotografieren. Und dann haben die mich irgendwie um die halbe Welt geschickt, um Architektur zu fotografieren, wie im Sommerherz. Und
das ist natürlich ein Traum.
Genau, das waren dann einfach auch so süß, so eine lustige Geschichte, weil dann haben sie mich gefragt irgendwie, was denn mein Tagessatz wäre und ich dachte, ich setze mal beim hohen Editorial an und der lachte dann nur am anderen Ende und hat dann nur gesagt, hättest du was dagegen, wenn wir das Dreifache bezahlen? Und ich so,
What? Okay, krass.
Genau, solche lustigen Geschichten sind dann halt auch entstanden.
Ja gut, aber da geht man ja nicht von aus. Ich glaube, das ist heute wahrscheinlich auch anders, oder?
Ja, ich meine, das ist halt Velux. Das ist natürlich auch Werbung für die. Und die haben jetzt nicht so wenig Geld.
Am Ende ist quasi Corporate. Genau,
das war, ich glaube, mein erster Corporate. So nennt man das, glaube ich. Lange nicht verstanden, was das ist.
Ja, gut, ist immer die Grenzen sind nun mal manchmal fließend, ne? Aber meinst du, wäre das heute noch möglich? Oder haben sich einfach diese ganzen Vertriebsproduktions- und Fotostrukturen so geändert, dass da heute keiner mehr anruft und sagt, wir haben hier ein Magazin, du gehst jetzt los und bekommst das Dreifache von dem, was du dir vorstellst?
Ich glaube, es ist
Ich habe das jetzt wirklich sehr krass zusammengefasst. Ja.
es ist total schwierig, auf jeden Fall. Also der Markt, bin ja auch jahrelang.
Immer die gleiche Debatte,
ich bin
ja.
Ja, auch jahrelang irgendwie bei Fokus gewesen. Und jetzt gerade auch noch ganz frisch, wo geht das hin? Wie sind die Redaktionen? Ich finde es immer eine sehr, sehr schwierig beantwortende Frage. Also ich glaube, es wird immer Raum für wirklich gute Fotografie geben und es wird auch eine andere Art. Ich glaube, es wird sich einfach verändern. Es wird immer Leute brauchen, die visuell geschult sind und wir werden einen Umbruch auf jeden Fall wird kommen. Aber ich glaube fest daran, dass wirklich gute Fotografie immer seinen Platz und auch bezahlt wird. Also ich merke, dass es auf so vielen anderen Bereichen so viel Geld dafür locker gemacht wird, dass man da sehr gut von leben kann. Also die ganze Magazingeschichte, weiß ich nicht, wohin die geht. Also die Platte hat man auch tot gesagt, die ist jetzt wieder da. Kann ich jetzt wirklich noch nicht abschätzen. Es wird nicht leichter, aber es sind auf jeden Fall andere Bereiche, wo man was machen kann. Ob es jetzt der Weg über ein Buch und Ausstellungen ist, keine Ahnung. War damals die Zeit. Mhm. Es ist auf jeden Fall für die persönliche Entwicklung, ich habe ja auch das große Glück, in Dortmund und Hannover eben zu unterrichten zum Thema Fotobuch eben im Team. In Hannover sind es halt, wir sind ein Dreierteam mit Friederik Lesmi und Paul Speer, noch ein Grafiker. Also Paul ist Grafiker in Berlin und Friederik ist ja zwischen Grafik und Fotobuch oder Fotografie. Und wir merken halt, was das mit den Studierenden halt macht. Also wenn sie Bücher machen, wenn sie halt eben auf den sich so auf die Art und Weise mit ihren Materialien beschäftigen, dass es eben auch so in so eine andere Denkensweise geht, ne? Also dass du merkst, wie die sich öffnen, wie sie halt weg von Reportagedenken gerade in Hannover kommen, sondern einfach nochmal ganz anders auf Fotos gucken und auf Zusammenstellungen und wie man halt eben einfach auch Bücher zum Klingen bringt. Das ist halt in dem, um diese Frage nochmal irgendwie so ein bisschen einzugrenzen, einfach total notwendig, das zu machen. Und wenn wir wenn es halt Menschen gibt, die halt anders auf die Welt gucken. Und ich meine, die Kunst und auch die Fotografie ist halt immer ein Medium gewesen, um einfach politisch und eben visuell einfach eine andere Richtung vorzugeben oder aufmerksam zu machen. Also darum, ich werde so oft gefragt, würdest du jemandem raten, Fotografie zu studieren? Wenn man das will, soll man das auf jeden Fall machen, weil es wird auch später noch Wege geben oder dich irgendwo hinbringen, wo du dann einfach bist, wo du vielleicht sein willst. Also ich hätte mir zum Beispiel auch niemals träumen lassen, dass ich irgendwann mal lehre. Also es war sowas von weit weg, aber es sind halt einfach auch so, über Umwege kommt es dann dazu, dass du, du schreitest ja einen Weg und du bist ja nicht irgendwie fertig, wenn du da rauskommst.
Ja, du lehrst in Hannover Dortmund. Und in Dortmund aktuell genau. Auch noch oder nur in Dortmund gerade?
Nee, aktuell gerade im Sommersemester mit der internationalen Klasse in Hannover. Die haben im Jahr immer eine internationale Klasse, wo alle Studierenden aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und das ist ein Riesengeschenk, weil wir haben Leute aus, also über die Jahre, ich mache das jetzt seit 2017, über die Jahre, also waren also viel Menschen aus Bangladesch, aus Nepal, aus dem Sudan, aus Ägypten, aus Südamerika, aus Spanien, Belgien, also es ist ein bunter Mix und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil du eben auch ganz andere Arbeiten natürlich siehst und daraufhin ist für mich eben auch so klar, dieses Thema Fotografie auch gerade aus diesen ganzen anderen Ländern ist so, die Arbeiten zu sehen, was so passiert und mit was die sich auf den Weg machen, das ist einfach so notwendig. Jetzt gerade auch noch einen Studenten aus dem Iran, der heute ist Wahl im Iran. Also wir haben gestern noch ganz lange darüber gesprochen, was das mit ihm macht und seine Arbeit beeinflusst und so. Und das ist einfach totales Geschenk und ganz spannend, so diesen Horizont zu haben.
Aber haben die auch so, gibt es da auch von deren Seite so ganz konkrete Fragen? Also wie beschäftigen die sich mit der Zeit nach dem Studium oder spielt das keine Rolle, sondern man ist eher so Studium und dann gucken wir mal. Oder gibt es da schon so konkrete Vorstellungen, wie das alles weiterlaufen soll?
Meinst du die internationalen Studierenden oder wie?
Alle Studierenden.
Natürlich ist es die große Frage. Ich betreue gerade 3 Bachelorarbeiten. Das ist das große Fragezeichen danach. Und wie geht man weiter? Man kann halt dann eben von sich selber das erzählen, dass man halt auch diese großen Unsicherheiten hatte, nicht wusste, wie es geht. Also mein Rat ist halt auch immer zu sagen, also das, was ich vorhin gesagt habe, geh dahin, wo du Lust hast, probier erst das. Also und dann entwickeln sich die Sachen weiter und du wirst halt, also wir hatten damals so die Faustregel, wenn es 4 Jahre lang nach dem Studium irgendwie nicht klappt und man nicht irgendwie anfängt, Geld zu verdienen, dann sollte man irgendwie sich mal langsam nach was anderem umgucken. Ich habe mir dann mit 2 Kindern noch irgendwie 2 Jahre mehr drauf gegeben. Und
ja, da hast du dich so durchgemogelt durch die eigene
ich
Regel.
Ich habe noch so ein bisschen draufgelegt, genau.
Ja, ja. Okay, aber hat dann ja auch trotzdem funktioniert. Aber hat es nicht auch trotz Kinder, hätte es nicht auch in 4 Jahren? Wenn wir jetzt diese 4-Jahres-Regel nehmen, hätte das nicht trotzdem funktioniert?
Es hat funktioniert. Also es war.
Ja, also es ging
genau,
ja.
Es ging. Ich habe dann damals als Standfotografin gearbeitet. Ich wollte immer zum Film eigentlich. Ich fand Film immer super. Hab dann bloß irgendwie nach ein paar Jahren gemerkt, dass Standfotografie mich dann doch ein bisschen langweilt und ich lieber meine eigenen Bilder machen. Genau. Aber es war eine tolle Zeit. Ich habe auch da viel gelernt. Also an Licht und Schnelligkeit und irgendwie mit nicht so einfachen Menschen umgehen und dass die dann doch machen, was man will. Das,
Ja, das ist tatsächlich, das muss man lernen, mit Menschen umgehen. Und hast du nach deinem 2. Buch dann überhaupt nochmal so eine Arbeit gemacht? Oder war das dann tatsächlich eher, okay, jetzt muss ich Geld verdienen? Und jetzt nehme ich die beiden und nehme das als Visitenkarten im Rücken und arbeite.
ich habe mich halt, ich wollte, also ich bin damals mein Studium einfach eben angetreten. Ich fand es super spannend, als Fotojournalistin durch die Welt zu reisen. Das war eigentlich mein erklärtes Ziel. Mhm. Und zu gucken, mich treiben zu lassen. War aber, brauchte eben auch immer so diese freie Arbeit für mich, um einfach mich zu sortieren, um zu gucken, mich zu fokussieren, und habe dann natürlich den Zug genommen, um, also fand eben, dass es mit dem Editorial und dem Corporate einfach dann so weiterging, war für mich super. Auch natürlich aus dem Hinblick irgendwie, wie ernähre ich meine Brut, also wenn ich halt, wenn meinem Mann irgendwas passiert und ich das alleine machen muss, wollte ich einfach immer wissen, dass ich meine Kinder ernähren kann. Das war einfach ein simpler Antrieb. Und dann ist tatsächlich das Freie halt einfach, ist so ein bisschen nicht eingeschlafen. Also ich mache das immer weiter, aber es ist eine sehr lustige Frage, weil ich seit Jahren halt schiebe. Ich habe weiterhin ein Riesenarchiv und bin gerade wirklich kurz vor dem Punkt. Einfach, eigentlich ist schon alles klar, aber ich es ist total schwierig, das für mich gerade so umzusetzen, eben wieder ein Buch zu konzipieren, obwohl ich mich da ewig mit beschäftige. Aber es ist in Planung, sagen wir so.
Ah, genau. Okay, alles klar, das hört sich ja schon mal gut an. Und aktuell arbeitest du neben der freien Fotograf, also neben der angewandten Fotografie, wenn ich das mal ganz vorsichtig angewandt nenne, auch für die Fotoszene dann? Wie ist der, bist du da schon länger mit dabei?
Ja, das ist halt eben dadurch, dass wir haben ja damals das Fotobuchmuseum gegründet, 2014, und haben da eben
wir, du kannst einfach also, sagen, also das,
Markus Schaden, Friederik Lesmi, Nina Poppe, Verena Löwenhaupt, Helge Hoffmann. Es waren halt irgendwie super viele Leute. Es war so eine Crew von 10 Leuten, die halt eben das auf die Beine gestellt haben, ohne Plan, ohne Geld, ohne alles, sondern einfach gemacht. Und daraufhin kam dann auch später die Fotoszene eben bei uns ins Büro. Wir haben uns jahrelang im Büro geteilt in der Körnerstraße, und so war der Kontakt eben natürlich zu den ganzen Leuten ganz nah. Und ja, wir mögen uns und wir haben eben angefangen, zusammen zu arbeiten. Und dadurch, dass ich, vielleicht liegt das auch daran, ich habe noch einen anderen Strang sehr von wegen Bücher. Also ich habe viele Bücher noch gemacht, aber das waren Kinderbücher. Und die Fotokinderbücher, genau. Und so kam, glaube ich, so diese Connection auch für Inga Schneider eben, dass ich gesagt habe, so zwischen Fotografie für Kinder, Festival für Kinder. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen, finde das total spannend. Und habe einfach in dem Bereich eben auch sehr viel gearbeitet.
Okay, und was macht ihr mit Kindern und Fotografie? Finde ich total spannend. Was genau macht ihr?
Wir haben damals mit Anke Leitzkin und Gesine Krotrian, also es fing eigentlich an, dass ich eben auch wieder durch Sommerherz eben auf ist Anke Leitzkin auf mich aufmerksam geworden. Anke Leitzkin ist eine Journalistin, die viel halt im Sektor Fotografie, also Kinder, also der hat damals für Eltern Family gearbeitet, und wir haben selbst Mutter von 4 Kindern, alleinerziehend, also Chapeau. Jedenfalls ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe Eltern Family irgendwie im Boot und wollen wir nicht irgendwie eine Serie machen, Kinder basteln mit Naturmaterial. Und ich habe gesagt, super, alle Samstage sind gerettet, ich kann mit meinen Kindern was Tolles machen, ich kann sie dabei verdienen, gut betreuen und verdienen dabei noch ordentlich gut Geld. Dann haben wir das über 1,5 Jahre gemacht, und dann hatten wir natürlich einen riesen Fundus irgendwie an solchen Bildern und haben einen Verlag angeschrieben, den Gerstenberg Verlag, ob die nicht interessiert sind, eben daraus ein Gartenbuch für Kinder zu machen. Und ja, das war, wir haben uns tolle Sachen ausgedacht, und dann haben
sie geantwortet.
Ja, sie haben gesagt, ja, genau, es ist erschienen, ja. Es ist rausgekommen, Es ist jetzt, glaube ich, in der 6. Auflage oder so. Also es ist auch gut. Also man auch da verdient man gar kein Geld mit. Also wir haben dann einfach das Nutzungsrecht irgendwie gekriegt. Also die Kinderbuchverlage sind noch also man kriegt ein Honorar, aber das ist es ist wirklich nicht wirklich hoch, aber es macht viel Spaß. Und dann haben wir danach, haben wir dann noch eine große Serie gemacht, das von A bis Z, da haben wir 26 Bücher gemacht, kleine Bücher, alle zu einem, also jedes so A wie Abenteuer und B wie Basteln oder C wie Comic. Und das war aufgeteilt in kleine Sektionen und alles eben Kinder machen wieder Dinge im Wissenschaftlichen oder Basteln und haben dann mit denen einfach Experimente gemacht, haben alles, worauf wir auch schon immer mal Lust haben, was Cooles auszuprobieren, eben mit denen umgesetzt und es war ein Riesenspaß.
Okay, aber ihr macht das ja dann ist es ja in dem Fall, machen die etwas und du fotografierst einfach.
Und
Und wie ist das jetzt bei der Fotoszene?
Da machen wir halt eben wirklich, wir machen Workshops. Also es gibt zum Beispiel jetzt im Herbst einen Workshop mit Tobias Zeloni und der Deutschen Oper, also der Oper hier in Köln. Oder Ute Behrendt macht einen Workshop mit ihrem Buch zu den Bärenmädchen. Also mit Mädchen, die bauen Hütten und machen eben machen eben diese ganzen Sachen. Oder es gibt es gibt verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die halt dann eben mit den Kindern arbeiten und Workshops machen.
Okay, und lernen die dort fotografieren oder ist das eher so, hier, macht mal?
Beides. Also es ist so, die lernen, also Nadine Preis ist eben auch dabei, die hat die Fotodetektive, also die hat immer so eine Gruppe, so kleine Reporterinnen, die halt eben durch die Gegend gehen und die Sachen, die Workshop dokumentieren und dann gibt's aber von der SHK-Stiftung eben auch die Bildforscher, die dann in Museen gehen und sich Bilder anschauen und schauen eben, was ist das und eine Kunstpädagoge begleitet die und spricht mit denen über Bilder oder Nadine macht eben wirklich, geht mit denen los und was ist ein Licht, wie funktioniert Licht, die lernen dann auch wirklich fotografieren. Also es ist ganz unterschiedlich, ein sehr weites Programm.
Okay, haben schon welche gesagt, sie möchten gerne Fotografie studieren?
Ja.
Ja, echt?
Wir hatten neulich so einen schönen Talk, was auch ganz toll war, mit dem JFC, irgendwie mit der Sabine Sonnenschein und haben halt Fotos for Future, eben hatten Kinder zu dem Thema eben Umwelt und die Zerstörung hatten dann ihre Bilder gezeigt und es war zum Beispiel ein junges Geschwisterpaar, was die Umsiedlung ihrer Großeltern, die waren, weiß ich nicht, die, als sie es fotografiert haben, waren die, glaube ich, sowas wie 10 bis 13 oder so.
Okay.
Und es ist jetzt schon 2 Jahre her, die Arbeit, aber haben dann mit uns im Talk halt darüber gesprochen, also über diese Umsiedlung der Großeltern und was das so für sie bedeutet. Und das war, glaube ich, einer der bewegendsten Sachen, die ich jemals gehört habe, weil die das so klar äußern konnten und das so benennen konnten.
Okay.
Und es geht eben wirklich darum, den Kindern einfach nicht irgendwas vorzusetzen, sondern mit denen das zu gestalten und eigentlich die zu lassen. Oder wir hatten einen Talk mit Friederike Wenzel, Josch Kern, Shirin und Viktoria Jung und Michael Kleinschmidt. Und das waren alles total verschiedene Positionen der Fotografie. Und letztendlich haben die zwar alle über ihre Arbeiten gesprochen, aber Josch Kern hat auch nochmal, dass der eigentlich ein sehr erfolgreicher Fotograf gerade schon während des Studiums ist, hat eigentlich
total krass,
hat eigentlich über das Scheitern gesprochen. Und das war so spannend, weil das nochmal so ein ganz anderes Feld aufgemacht haben und alle sich eigentlich auch daraufhin total geöffnet haben und über ihre Ängste halt gesprochen haben. Wie zum Beispiel Shirin, aber die halt gerade so ein ganz tolles Buch über tanzende Mädchen im Iran gemacht hat, das verboten ist und sie gesagt hat, ich habe jetzt diese Arbeit gemacht und alle finden die so toll und ich kriege so viel Anerkennung, aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Also, und das sind so Sachen, solche Räume zu schaffen, dass es halt nicht immer nur um diese Erfolgsstory geht, sondern einfach das dahinter und nicht alles das, was man so auf Instagram sieht und wie toll alle das können, sondern dass da einfach auch manchmal total viel Angst vor nicht weiter können oder versagen oder Josh irgendwie, der gesagt hat, ich habe so viele Sachen auch verbockt, die irgendwie da waren und ich mache halt einfach irgendwie weiter und das war ganz, ganz toll.
Ja, das ist total verrückt, weil man hört das ja schon immer wieder, dass alle auch jetzt sogar öffentlich teilweise darüber sprechen, wie wichtig sogar auch Scheitern sein kann. Also dass bestimmte Sachen einfach nicht klappen oder dass man sehr lange kämpft für etwas, was einfach voll in die Hose geht oder Kleinigkeiten. Und gleichzeitig ist es trotzdem, die schiere Masse ist, man muss anscheinend, ich sage jetzt mal in dieser Branche, wenn wir jetzt mal nur Fotografie nehmen als Branche, scheint das offensichtlich auch nur zu funktionieren, wenn man nach außen hin erfolgreich ist, im Sinne von irgendwie damit arbeitet. Mit erfolgreich meine ich jetzt nicht nur rein monetär, sondern dass das nach außen hin aussieht, als wenn man ständig irgendwas Cooles macht. Das ist ganz seltsam.
Das ist total seltsam. Also der Druck ist enorm hoch und ich weiß halt, ich kriege das immer mit von den Studierenden, wenn die sagen, ich muss meinen Instagram-Account abstellen, weil ich halte es nicht aus, dass alle anderen immer so tolle Sachen machen und ich halt nicht. Und das geht ja nicht nur allen, die das studieren, sondern ganz viel. Also dieser direkte Vergleich, es ist total schwierig. Also es sind so zwei Welten, die sich da aufgetan hatten. Also da war es damals eben echt leichter. Man hat da das gedruckte Magazin gesehen, wenn man eben durch den Erfolg oder man hat mitgekriegt, der oder die macht die Ausstellung da. Okay, ja, kann ich hingehen? Kann ich vor Neid platzen oder kann mich freuen, dass es halt geklappt hat? Also es waren so diese beiden Sachen. Mhm. Das konnte man immer als Antrieb, aber dieser permanente täglich, du kurz drauf und es nimmt ja kein Ende, es geht ja immer weiter, es ist ja so eine Endlosschleife, die dich eigentlich immer wieder daran hält, irgendwie so alle anderen machen tolle Sachen, nur ich nicht, das ist schon echt, finde ich, das ist schon echt.
Das ist crazy, das ist, vielleicht muss man einfach immer wieder mitteilen, das kann überhaupt nicht funktionieren, das ist einfach total unrealistisch, und das muss man sich, glaube ich, so oft sagen, so oft wiederholen, bis man da einfach sagt, das interessiert mich das eigentlich, was ihr da überhaupt alle macht. So klar, wenn du von Josh Kern sprichst, denke ich auch, boah, Wahnsinn, was der einen Output hat und was für einen geilen eigenen Weg der gefunden hat. Ich meine, der hat ja auch dann jetzt dieses Buch über oder mit seinem Räuber, Bruder, glaube ich, gemacht. Genau. So, genau. Du denkst natürlich, wenn du das siehst, wow, bei dem geht's voll ab. Der ist total on top. Und gleichzeitig sagt mir mein Verstand einfach, nee, der wird auch irgendwann mal abends zu Hause sitzen und sagen, so eine Scheiße. Das funktioniert ja alles vielleicht gar nicht. So, und das Schönste hat mal eine große Kuratorin, eventuell, ist egal welches Geschlecht, unter vier Augen gesagt, nämlich, die Leute glauben immer, du weißt alles. Die glauben immer, man würde alles wissen und alles können in dieser Position. Aber im besten Fall sagst du halt immer nur das, was du weißt. Und dann sieht das so aus, als wenn du alles wissen würdest, dass du genauso wie alle anderen eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hast. Das zeigst du nur einfach nicht. So, das Schlimme ist, dass das alle machen und dass das eben dazu führt, dass alle von sich glauben, oh, die wissen, die wissen alles. Ich weiß ja gar nichts. Nee, eigentlich wissen alle nichts. Genau. Eigentlich wissen alle nichts und können auch nichts und alle kämpfen sich so durch. Das ist interessant und das sage ich mir immer wieder. Ich sage mir immer wieder, die anderen wissen genauso wenig wie du. Die sagen auch nur das, was sie wissen. Und dann bin ich entspannt.
Genau, und das ist halt das Tolle. Das war wirklich das Tolle, als Josh das dann eben so aufgemacht hat. Und ich glaube, ich hatte vorher eben alle gefragt, eben so, könnt ihr mir mal euer PDF vorher schicken, dass wir das durchgehen, und Josh schrieb dann nur, und ich dachte, jetzt kommt so ein top ausgearbeitetes, und er meinte so, Tickler, darf ich auch über das Scheitern sprechen? Und ich so, bitte, unbedingt. Und noch zu diesem immer sich aufblasen, ich fand es immer damals auch so lustig, als ich so dann die ersten Werbeanfragen gekriegt hatte, und ich dachte so, um Gottes Willen, irgendwie Lichtanlage und solche Blitzanlage, um Gottes Willen, ich und Blitzanlage oder sowas und können Sie das und so. Und dann hatte ich mir das tatsächlich immer von meinen männlichen Kollegen abgeguckt, die dann immer gesagt haben, oh, ja klar, kein Problem. Und dann habe ich auch dann kriegte man dann so plötzlich so Anrufe von irgendwelchen Werbeagenturen, können Sie das und Riesenjob und so. Und ich so, ja klar, kein Problem. Und bin dann nachher nach dem Telefonat innerlich zusammengebrochen und habe dann irgendwie meine ganzen Buddies angerufen, gesagt, ey, wie geht das eigentlich, könnte ihr mir mal helfen und dann, und ich kenne, ja, und wenn du da offen mit umgehst, dann erzählt dir jeder solche Geschichten, jeder.
Genau das meine ich. Wenn du ganz ehrlich bist, wird dir jeder sagen, dass man eigentlich viel mehr Dinge nicht kann oder weiß, als die man kann und weiß. Das ist total krass. Ich meine jetzt so, wenn du da jetzt ganz konkret über so, ne, diese klassische Werbemaschinerie, da ist ja sogar noch der Vorteil, dass du wahrscheinlich ein oder zwei Assistenten oder Assistentinnen dabei hast, die im besten Fall tatsächlich den technischen Kram für dich lösen. Ne?
Ich hatte wunderbare, wir auch beide, genau.
Die kennen wir beide, ganz genau. Die kennen wir beide. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil in dem Bereich. Ne? Da bist du, auch wenn du nach außen hin die Person bist, die am Ende für alles verantwortlich ist, hast du im besten Fall Leute, die dir einfach den größten Mist abnehmen, genau. Und wo du musst dich nur ums Fotografieren kümmern. Genau. Das ist der einzige wirklich riesige Vorteil, dass du A, viel Geld verdienen kannst in der Werbung und im kommerziellen Bereich und B, im besten Fall ein großes Team hast, was dir auch sehr viel Arbeit abnimmt. Genau. So, das auch wenn das immer sehr verschrien ist, auch an den Hochschulen und bei Studierenden, kommerzielle Arbeit, ich mir denke so, Leute, wenn ihr wirklich richtig Geld verdienen wollt, dann werdet ihr da nicht drum rumkommen. So, dann ihr müsst eigentlich nur halbwegs coole Menschen sein, ihr müsst mit Werbung und mit diesen Menschen umgehen können. Und für alles andere habt ihr im besten Fall Leute, die euch dabei helfen. Ihr müsst nur in dieser Branche mitschwimmen können.
Genau, und das ist halt einfach. Entschuldigung.
Du wolltest. Nee, alles gut.
Das ist halt genau dieser Punkt eben. Erstens gibt es in der Werbung auch super nette Menschen. Also ich habe einen langjährigen, einen Artdirektor, der mit mir das erste Projekt gemacht hat, der wie so ein super harter Hund am Anfangsgespräch rüberkam, und wir sind bis heute immer noch irgendwie miteinander gut bekannt und schätzen uns sehr. Aber das ist eben wirklich so der Vorteil, und ich habe das immer gesehen, dass ich einfach mein Geld woanders verdient habe, um meine freien Projekte zu finanzieren. Und ich habe immer den Hut sehr, sehr, um nochmal auch an vorige Themen anzuknüpfen, immer sehr den Hut gezogen vor den Leuten, wie zum Beispiel Jessica Backhaus, die einfach wirklich rein von der, oder Boris Becker,
von der Kunst leben, ja.
Weil das können eigentlich, weiß ich nicht, also wenige. Sehr, sehr wenige.
Ja. Ja, finde ich auch beeindruckend. Also ich glaube, ich gehe ja schon so weit, dass ich denke, die müssen nebenbei machen, die müssen noch irgendwas anderes machen. In meinem Kopf kann man von der Kunst alleine nicht leben. Das funktioniert nicht. Das geht, natürlich, gibt's genug, aber eben nicht die schiere Masse. Also in der Masse ist dort einfach zu wenig Geld, und das wird auch falsch verteilt. Da muss man nicht drüber reden. Und nochmal auf dieses Kommerzielle. Ich habe ja, ne, die Leute, die wir beide kennen, die kenne ich ja halt auch übers Studium, und ich habe ja auch mein halbes Leben lang assistiert, und es war schon so, dass ich zwischendurch auch immer dachte, hey, das ist eine so schräge Situation, weil du hast ganz oft, nicht immer, aber ganz oft Fotografin oder Fotografen, denen du hilfst, wo du gehst abends nach Hause und denkst, hey krass, außer fotografieren können die ja gar nichts. So. Und das nicht, gar nicht so despektierlich gemeint, sondern ey krass, du musst in diesem Bereich nicht, also es gibt bestimmte Bereiche, wo du technisch sehr auf der Höhe sein musst, garantiert, aber bei so People-Porträt-Sachen, da musst du hauptsächlich erstmal mit Menschen können. Ja, klar. Also ich kenne Leute, die können technisch nichts, aber die können so gut mit Menschen, da stehst du da und du hast einen offenen Mund und denkst, da kommen Leute rein und denkst, oh Gott, das wird die Hölle heute. Die haben jetzt schon schlechte Laune. 5 Minuten später lachen die und haben Spaß, weil die Person hinter der Kamera das voll raus hat, solche Leute sofort zu drehen. Und das ist ein Skill, den ich weiß gar nicht, ob der angeboren ist oder wie man das trainieren kann. So technische Sachen kann man lernen, oder da hat man andere Leute für, aber das musst du einfach drauf haben. Das ist beeindruckend, wenn man sieht, wie Leute mit Menschen umgehen
können.
Genau,
das ist die Hälfte, also das ist mehr als die Hälfte des Jobs. Also es ist,
Wenn man Menschen fotografiert,
wenn man keine Produktfotografie macht, das stimmt. Oder das ist genau dieses Training. Ich habe es dann hinterher eben auch. Also das ist wirklich darum plädiere ich halt auch immer in der Lehre so ein bisschen, dass man halt einfach offener wird, ne? Dass man einfach miteinander spricht und darüber spricht, um genau diese Skills. Ich lerne dich kennen, ich schenke dir mein Vertrauen. Und das ist ja wirklich, wenn du, wenn du mit Menschen fotografierst, du musst reingehen und du musst einfach in dem Moment auf Augenhöhe sein. Du darfst nicht kleiner, nicht größer oder sonst was, sondern du musst denen einfach wirklich begegnen und dann hast du die zu 99%. Und das ist ja einfach dieses das, was ich halt eben auch, und das ist natürlich die Erfahrung, ne? Also ich hatte ja auch, das war für mich natürlich damals ein Traum, dass ich irgendwie Brand 1 meiner ersten Kunden war oder ersten Auftraggeber. Schon seit 2007 fotografiere ich für die und bin immer, die sind mir immer irgendwie treu geblieben, was ich denen wirklich hoch anrechne. Und da bin ich natürlich auch immer mit so Mega-Bossen oder irgendwie so. Also ich war überall für die und das ist immer so lustig, weil auch so diese, du musst einfach bei dir bleiben und gucken, dass du denen begegnest und dann kriegst du die. Also ich hatte irgendwann mal so eine schöne Geschichte mit irgendeinem super Business, High-End, 6 Milliarden Budget rumwälzenden Manager irgendwie und den sollte ich dann porträtieren. Und hatte so einen Pressesprecher hinter mir und der so völlig aufgeregt war. Und ich komme ja eigentlich immer nur mit meiner kleinen Kameratasche, irgendwie drei Objektiven und das war's. Also blitzen können nur die Assistenten, ich nicht. jedenfalls halt brauche ich das alles schon seit Jahren eigentlich für bestimmte Sachen natürlich, aber für das, oder ich versuche es immer zu vermeiden, aber... jedenfalls
hört ja keiner.
Jedenfalls ist es, war das so lustig, weil ich dann da stand mit meiner kleinen Tasche und der war schon wieder total irritiert. Wie lange brauchen Sie den zum Aufbauen? Ja, gar nicht. Ich würde gerne vorher die Räumlichkeiten angucken und dann geht das schon. Und dann habe ich mir alles zeigen lassen und es gab so eine Außenbalustrade, die irgendwie sehr schick aussah und sehr, sehr fancy. Und dann dachte ich, boah, das ist ein super Location. Und er so, ach nee, ich glaube nicht, dass wir den da hinkriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich nur gesagt, wissen was, ich frag den einfach. Und dann irgendwie kam der rein und dann habe ich gesagt, ja, Herr so und so, ich habe hier so ein paar Örtlichkeiten ausgesucht, wo ich sie gerne fotografieren müssen und möchte unter anderem eben auch irgendwie da draußen. Und der so, das ist ja eine super Idee. Da weiß ich ja endlich mal, wofür dieses Scheißding da ist. Und so geht es. Also es ist so, ich bin immer in diesen Sachen, auch wenn ich diesen Menschen irgendwie begegne, möglichst persönlich, möglichst klar, um die genau dann in diesem Moment einfach rumzukriegen.
Man muss ja auch, also das ist meine Erfahrung in diesem Bereich, dass viele von diesen ganz großen Bossen gar nicht so schlimm sind. Erstens alles Menschen, das sind immer Menschen, ne? Wenn man Menschen fotografiert man Menschen. Und B, haben die eine gewisse Professionalität, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Und C, ist meine Erfahrung, dass denen das manchmal ganz gut tut, so ein bisschen lockerer auch angefasst zu werden und nicht, dass alle so duckmäuserisch vor denen herlaufen und immer den Kopf einziehen. Gibt's auch, aber wenn man denen einfach nur erklärt, ich habe die und die Idee, und wenn man auch das schafft, mal zwischendurch ein bisschen zu lächeln, dann lockern die sich auch manchmal.
Total.
So ein bisschen.
Ich nehme die immer gerne mit auf Hausflure, weil raus aus ihren Machträumen und dann sind die immer auch schon mal total irritiert und denken so, wieso soll ich mich denn jetzt irgendwie hier hinstellen? Und sobald man die eben aus diesen Bereichen rausnimmt, werden die halt wieder zu Menschen. Und wenn man dann noch, keine Ahnung, fragt, wo geht's denn in den Urlaub hin? Und die so, dann
Klassiker. Ja, das funktioniert. Das Urlaubsthema geht
oder
immer.
Oder die Kinder, die sind auch immer.
Weil das nämlich was Privates ist. Das ist nicht Arbeit, das ist was Privates und dann sind das wieder normale Menschen. Ja, schlimm nur, wenn jemand keinen Urlaub macht oder keine Kinder hat.
Da muss man vorher gut recherchieren.
Recherchieren,
genau.
Ja. Also das waren jetzt die Mini-Tipps für alle Fotostudierenden, die irgendwann in diese Bereiche vorstoßen. Urlaub und Kinder, wenn ihr vorher recherchiert, macht's nicht direkt, sondern so nach 20, 30 Minuten, wenn ihr merkt, Man muss auch ein bisschen ein Feeling dafür haben, ob man jemanden sowas überhaupt fragen kann. Ne? Es soll auch Leute geben, da merkst du sofort, ich mache hier 5 Minuten Fotos und dann gehe ich wieder. Das, besser ist.
Genau. Gibt's auch. Und meistens von den Leuten, an denen man irgendwie, von denen man es am allerwenigsten erwartet.
Ja. Genau. Die nach außen total freundlich wirken, wo du denkst, super, das wird ja easy. Und dann kommst du hin und denkst, oh Gott, ich lass mich schnell wieder abhauen.
Oder die dann nach 5 Minuten sagen, so, das reicht doch jetzt.
Ja, und genau. So, nee, so, das und die dann aber auch gehen.
Genau, nee, das reicht noch nicht. Aber wieso? Ich habe doch gesagt, dass es jetzt reicht. Ist mir einmal passiert.
Ja, das passiert, genau. Und dann muss man auch einfach sagen, okay, ciao, dann genau, anders geht's nicht. So, wenn man alleine ist, ist doof, wenn man Glück hat, ist ein Redakteur oder irgendwer dabei, der das auch verifizieren kann. Nicht, dass es hinterher heißt, wieso haben wir nur 4 Bilder? Ja, der wollte nur 3. Ich habe schon ein 4. gemacht. Genau. Ja, so. Da, ein kleiner Ausflug in die Editorial- und Corporate-Fotografie. Okay, wir sind schon bei einer Stunde, ne? Ich habe natürlich noch Fotobuchmuseum oder so, 1000 Sachen, aber ich glaube, wir ziehen das mal nicht zu sehr in die Länge hier. Wir cutten jetzt hier einfach weg. Ich sag vielen danke. Herzlichen Dank für diese sehr entspannte Stunde.
Das danke war gut. Gleichfalls. Ja, danke, dass du also für mich ist die Fotografie einfach die Riesenwundertüte und ich lasse mich immer weiter treiben und gucke immer, wo es mich so hinbringt. Und damit bin ich bis jetzt sehr gut gefahren und Sachen wieder loszulassen, neue Sachen wieder aufzunehmen und zu gucken, wo es kommt und Schritt für Schritt zu gehen, ist immer nur, also einfach machen und gucken, wo es einen hintreibt.
Genau. Das ist die Grundlage theoretisch, wenn man einfach verstanden hat, mach einfach. Einfach machen. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch ganz herzlich für dieses sehr, sehr nette Gespräch und dass wir von dort nach dort springen konnten und es hat sehr viel Spaß gemacht. Super.